Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Manchmal ist es, glaube ich, ganz gut, dass die Leute nicht so richtig wissen, was wir im Vorgespräch miteinander reden. Welchen Jokus du da treibst mit mir, mein lieber Tino Meyer. Wo nehmen wir auf? Mal wieder im Fahrzeug.
Aber heute auf dem Driver's Seat und auf dem Beifahrersitz. Also mit verteilten Plätzen, sonst manchmal auch auf der Rückbank. Und weil du
stimmt,
sagst,
wir haben auch schon auf der Rückbank aufgenommen. Ne?
Ja, und weil du ja sagst, ich würde meinen Schabernack mit dir treiben. Im Vorgespräch, das ist dann wahrscheinlich immer dann während der Podcastaufnahme deine Rache, wenn du deinen Schabernack mit mir treibst.
Ich habe noch nie Schabernack mit dir getrieben. Bevor wir über diesen launigen Pokalabend sprechen, mein lieber Tino, der durchaus emotional war.
Und den man vielleicht dann immer nur mit Humor ertragen kann, damit es nicht gleich ganz so traurig und perspektivlosig wird. Nee, ganz so weit gehen wir nicht, Jens.
Nee, aber ich sag dir.
Ernüchternd.
Ja, ich sag dir ganz ehrlich, wenn wir jetzt hier aufgenommen haben, ein Bierchen muss schon sein, also danach. Also, und das ist heute ein Frustbier.
Werbung.
Da sind wir beim Thema, Stichwort Bier. Unser Exklusivpartner ist Radeberger Pilsner. Die Saison läuft ja mittlerweile und Radeberger bringt das Dynamo-Feeling direkt zu euch. Es gibt nämlich in vielen Supermärkten oder Getränkemärkten die Chance auf ein exklusives Dynamo-Fan-Paket. Mit dabei das niegelnagelneue gelbe Dynamo-Trikot, ein Fanschal und zwei Dosen Radeberger Pilsner. Mitmachen ist ganz einfach. Teilnahmekarte ausfüllen, in die Losbox werfen und mit etwas Glück jubelt ihr bald schon im neuen Trikot. Radeberger Pilsner, Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Stadtfest, Tino. Ich höre ganz unterschiedliche Meinungen, was nun besser war. Es gibt ja wirklich Menschen, die waren am Freitag bei Scooter und am Samstag bei Purple Disco Machine. Ich kann nur vom Freitag sprechen und du offenbar nur vom Samstag.
Genau, insofern ist es gut, dass wir in einem Auto sitzen, nicht in einem Boot, sondern in einem Auto, weil da sind wir das Stadtfestwochenende komplett abgebildet.
Ja, es ist ja sicherlich auch noch irgendjemand am Sonntag aufgetreten auf diversen Bühnen, also der könnte uns jetzt sicherlich noch was vom Sonntag erzählen, aber ich bin bei dir. Die großen Acts waren Freitag Scooter, Samstag Purple Disco Machine. Hast du schon Karten für den Zwinger? Die werden ja momentan verkauft fürs große Pfingstwochenende, wo der Meister im Zwinger an drei Abenden auftreten wird.
Zum ersten, zum zweiten und zum dritten, so hieß es ja heute am Montag, Vormittag. Jetzt gibt es am Mittwoch wohl nochmal Tickets. Genau, ich bin zu Pfingsten wahrscheinlich nicht da. Von
welchem Vatertugend läufst du schon wieder?
Es sind so familiäre Pfingstplanungen und da habe ich mich mit dem Ticketkauf mal zurückgehalten, habe das aber heute sehr, sehr interessiert beobachtet und hatte so, da musste man jetzt kein Prophet sein und da bin ich ja auch nicht mehr. Ich bin ja praktisch ein weiter Prophet. Wenn man das am Samstag gesehen hat, war mir ziemlich klar, dass die erste Show im Zwinger sehr, sehr schnell ausverkauft sein wird, dass es mit der zweiten dann auch so schnell ging. Hatte ich dann nicht erwartet, jetzt gibt es eine dritte, ja.
Ist Purple Disco Machine der neue Roland Kaiser?
Der neue, ja, vielleicht der moderne. Wobei Roland Kaiser ja nicht unmodern ist, aber der andere Roland Kaiser, der Tino Piontek eben.
War schön.
War, weil du emotional auch gesagt hast, so war es heute auch im Habichtstadion, war es am Samstag auch am Elbufer, hat mir gut gefallen und so große Bühne, ich war ja im vergangenen Jahr in Berlin, in der Halle, das ist dann eher nichts gegen große Bühne, Feuerwerk, das setzt schon mal Emotionen frei und ich sage dir ganz ehrlich, was mich am meisten wirklich berührt hat, war so seine Verabschiedung, weil man ihm, glaube ich, angesehen hat, dass das was Besonderes ist, hier in seiner Heimatstadt Dresden zu spielen. Fand ich toll. Es war ja auch Abschluss seiner Tour und da ging so ein Jahr zu Ende. Und ich glaube, auch für ihn war das eine echt krasse Reise.
Nur vielleicht kriegen wir ja mal bis zum nächsten Mai, bis zum Zwinger-Konzert, wenn er mit uns mal über Dynamo und die Konzerte in seiner Heimatstadt reden will. Wir haben schon mehrfach die Einladung ausgesprochen. Jens, wie war es denn bei Scooter? Ja, bei Scooter war es richtig klasse. Also ich habe Freitag schön abgefeiert am Elbufer. Hans-Peter Baxter mit über 60 Jahren legt dort wirklich eine Show hin vom allerfeinsten und hat mal richtig geil eingeheizt und abgefeiert. Und das Schöne ist, bei Scooter kannst du alle Lieder schön mitsingen. Schöne Zitate sind da immer mit dabei. Lebensphilosophien werden zum Besten gegeben, wo ich sage, sehr schön. Und bin mit einem guten Gefühl dort rausgegangen.
Jens, hast du noch eine Frage an dich?
Ansonsten, ja, die wäre ja nicht gestellt worden. Wir hätten ja wieder nur über Purple Disco Machine geredet.
Ansonsten kann ich noch meinen Eindruck von außen hinzufügen. Ich war ja auf der anderen Elbseite an dem Abend.
Die Carola-Brücke soll übrigens, haben wir heute verkündet bekommen, bis, jetzt halte ich fest, 2031 soll sie fertig sein. Also wie im Sauseschritt. Ich sag mal, Dresden kann vieles. Kann Party, kann Finals. Aber Brückenbau, das ist eine Sache, wo es ein bisschen länger dauert, oder? 2031.
Gut, Stein will Weile haben oder so ähnlich. nee, ich war ja am Freitag auf der anderen Elbseite und da war wirklich, ja, ich habe es ja in meinen sozialen Medien auch geschrieben, habe mich sehr, sehr gequält. Es war sehr warm, ich war nicht so in Form. Als ich ins Ziel lief, kam aus der Lautsprecherbox, how much is the fish? Und das fand ich wirklich lustig, weil da kam es da aus der Box und auf der anderen Seite hat es original gesungen. Und, weil du ja gesagt hast, man kann wirklich alles mitsingen, das ist ja wirklich so. Und was mir wirklich gefällt, über den man sich am meisten lustig gemacht hat, nämlich über den Hans-Peter, das ist der, der immer noch da ist. Und der immer noch die Leute unterhält und vor allen Dingen, also wir reden jetzt nicht von einem kleinen Konzert, wir reden von Ausverkauf am Freitagabend und das schaffen in Dresden jetzt nicht so viele.
Da bin ich komplett bei dir. Hör dir die DJs an, die er bei Hyper Hyper besingt, das waren ja wirklich seine Helden und da gibt es kaum noch welche, die da noch da sind. Es gibt noch ein paar, aber nicht mehr so viele und damals haben sie ihn ausgelacht. Ich weiß noch, damals gab es DJs, die sagen, wir wollen in deinem Lied gar nicht vorkommen. So, weil man sich so ein bisschen geschämt hat. Und jetzt lacht der die aus. Ja, so ist es. Was macht das Laufen, weil du es natürlich angesprochen hast, Nachtlauf?
Nachtlauf, wie gesagt, zäh, quälende Angelegenheit.
Kann mir dir vor gar nicht vorstellen.
Ich gebe ehrlich zu, ich habe zwischendurch gedacht, und heute bleibst du zum ersten Mal stehen. Habe ich wirklich gedacht, es war so elendig und ich habe mich nie gut gefühlt. Und es ist ja, man quält sich, aber man merkt, man hat Vortrieb. Irgendwie, ja, es ist quälen, aber es ist geil. Aber am Freitag war es ist quälen und es ist das Gegenteil von geil. Ich weiß nicht, was ist das Gegenteil von geil? Das war Freitagabend. Und da habe ich gedacht, bleibst du jetzt stehen? Und dann sprechen immer zwei Punkte dagegen. Erstens, wenn du weit vom Ziel weg stehen bleibst, musst du ja trotzdem zurück. Das ist doof, das dauert ja ewig. Und zweitens, wenn du einmal stehen bleibst, bleibst du immer stehen. Also man darf nie stehen bleiben, immer durchziehen. Und am Ende war ich ziemlich Depri und am Sonntag bin ich wieder auferstanden. Hatte Sonntag meinen langen Lauf, der ging deutlich besser. Ich bin dann auch schmerzfrei gewesen am Sonntag und sehe jetzt wieder zuversichtlicher in die Welt. Und das war bei Dynamo.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich hoffe, dass wir nach der Folge, nach unserer Pokalzusammenfassung, wir müssen auch ein bisschen darüber reden, was in dieser Woche passiert ist an Transfers. Über den einen hatten wir ja schon letzte Woche gesprochen, Vincent Vermeer, aber trotzdem müssen wir da nochmal im Nachgang drüber sprechen, dass wir dann vielleicht ein bisschen zuversichtlicher sind nach den jetzt folgenden knapp 60 Minuten. Bin mal gespannt. Fangen wir mit dem Personellen an. Vincent Vermeer, wir haben letzte Woche ihn gehört und nachdem am Samstag die Meldung durchkam, dass sich Christoph Taferner an der Hand verletzt hat, wir wissen ja keine Diagnose, aber man hat ihn gesehen mit bandagiertem Arm, da weißt du, das ist jetzt nicht nur eine Schramme am Arm. Also da ist schon irgendwas passiert, da ist er draufgefallen. Der wird ein Weilchen ausfallen, möglicherweise. Dynamo spricht von den nächsten Spielen. Und ich habe dann am Sonntag für mich 1 und 1 zusammengezählt und dachte, nur gut, dann wird Vincent Vermeer spielen.
Genau, Vincent Vermeer kam, sah und spielte aber heute nicht.
Nee, Infekt.
Infekt, genau. Und das war dann, ich musste dann auch doppelt und dreifach auf die Aufstellung gucken. Weil das da ferner nicht spielt, war klar. Und der erste Blick war natürlich, wo ist dieses VV, dieses Vincent Vermeer. Und es war aber weder in der Startelf. Und der Name fand sich dann auch nicht unter den neuen Wechselspielern wieder. Ja, und dann haben wir nachgefragt. Und dann kam die Antwort, Infekt, fällt aus. Und vermutlich, und damit wir die negativen Sachen alle gleich am Anfang abhaken, um dann am Ende Positives zu finden, ist nicht nur heute im Pokalspiel ausgefallen, sondern wird auch am Sonntag in Bielefeld fehlen.
Ja, hat ja Thomas Stamm gesagt, können wir gleich mal reinhören. Also der hat da wenig Hoffnung gemacht, dass VV, wie du ihn jetzt nennst, am Sonntag auf der Alm auflaufen kann.
Ja, wie immer gehen wir da nicht in Details rein, aber dass er für Sonntag ein Thema sein wird, sehe ich aktuell nicht. Das kann ich sagen, ansonsten werde ich keine Laufzeit, was die Dauer der Ausfallzeit anbelangt, kommentieren und glaube ich gehört dazu, dass Menschen leider sich verletzen. So, wenn man dann sieht, wie Duffy auf die Hand fällt, dann passiert das 1000 Mal in der Woche gefühlt und jetzt hat er eine Handverletzung und dass der ein oder andere sich vielleicht irgendwo ansteckt oder immer mal wieder eine Krankheit hat. Ich glaube, das gehört dazu. Ist nicht nur so, dass wir im Winter krank sind, sondern der ein oder andere Mensch schnappt vielleicht das ein oder andere auch auf. Von daher Sonntag, glaube ich, noch kein Thema. Danach würde ich es komplett offen halten. Und wichtig aber ist, dass beide gesund werden, dass man ihnen die Zeit gibt, dass sie dann auch mit der Qualität wieder uns helfen können, wie wir es dann am Ende des Tages auch brauchen.
Und dann gab es zwei Abgänge. Ja, mit Robin Meissner war irgendwie dann zu rechnen, oder? Wobei ich jetzt schon einige wieder gehört habe, naja, jetzt ist der Ferner verletzt, Vermé hat einen Infekt, hätten sie mal den Meissner behalten. A, bist du, jetzt bin ich wieder bei meinem Spruch, bist du immer schlauer, wenn du aus der Tür rauskommst, bevor du reingehst. Und B, Robin Meissner hat natürlich auch jetzt nicht die Rückrunde in der dritten Liga gespielt, die du dir einrahmst. Der braucht auch jetzt Spielpraxis. Und was ist denn, wenn da Ferner und Vermé wieder zurück sind? Klar ist das eine andere Art von Stürmer, aber ich fand den Move und dass auch er gesagt hat, ich brauche jetzt mal eine Luftveränderung, finde ich logisch.
Ja, man muss das völlig losgelöst und Tatsache auch mal emotionslos betrachten. Und insofern deutete sich der Wechsel oder die Leihe von Robin Meissner nicht nur an, sondern die war eigentlich augenscheinlich. Und es ist ja auch nicht so, dass Dynamo etwa gedrängelt hätte, sondern dass vom Robin Meissner das Signal auch kam, hey Freunde, ich würde schon gern mal spielen. Und man muss klar sagen, in den ersten beiden Spielen war er nicht mal im Kader. Da war er also nicht mal unter den Top 20. Das war die Zeit vor Vermé. Und da musst du irgendwann als Spieler auch sagen, okay, das hat ja auch Thomas Stamm in der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel nochmal erklärt. Du kannst darauf hoffen, dass du hier um den 17. bis 25. Kaderplatz mitspielst und mal immer in diese Top 20 rutschst. Aber das kann eben doch nicht passieren und das kann dann auf Dauer auch sehr wenig sein. Und insofern halte ich das total für den richtigen Schritt.
Meise ist auf uns zugekommen mit dem Wunsch, mit einer Leihe mehr Spielzeit zu generieren. Dass wir immer wieder im Austausch waren, glaube ich, ist völlig normal. Das ist jetzt kein ein Gespräch und dann passiert das, sondern ja, am Ende ist, glaube ich, der Spieler entscheidend. Und dann ist die Frage, nehme ich hier Konkurrenzkampf an und bin vielleicht mal im Kader, vielleicht spiele ich mal über eine gewisse Zeit von Anfang an, vielleicht auch nicht. Das ist immer eine subjektive Wahrnehmung des Trainerteams, welche Jungs nehmen wir in den Kader. Und dann muss man sagen, sind wir, glaube ich, seinem Wunsch ja ein Stück weit entgegengegangen, dass wir sagen, ja, wir verlieren Qualität, wir verlieren gerade auch jemanden, der, finde ich, in der Phase war, wo er sich im Training einfach wieder in eine sehr, sehr gute Richtung entwickelt hat, aber kann dann auch die persönliche Wahrnehmung verstehen, bis zweimal nicht im Kader, sagst, hey, ich will aber spielen, habe gerade eine gute Phase. Und dann gibt es zwei Wege. Du lässt dich ausleihen, wenn du eine gute Option hast und siehst da vielleicht mehr Spielzeit. Von der Qualität von Meise sind wir weiterhin überzeugt zu 100%. Und dann sind jetzt da nicht in den vorderen drei Positionen so, dass wir uns, ja, dass wir sagen, hey, okay, wir haben zu wenig, sondern viele Jungs machen es gerade gut, wo er so ein bisschen vielleicht in den ersten zwei Kaderentscheidungen der Leidtragende war, weil er es sehr, sehr gut gemacht hat. Andere dann auch und dann liegt es an uns, was für Entscheidungen treffen wir für den Kader und wünsche ihm da nur das Beste. Bin auch überzeugt, dass er da mit sehr viel Selbstvertrauen, mit sehr viel Energie nach einem Jahr wieder zurückkommt, um dann vielleicht wieder eine Option zu sein.
Jetzt liegt es bei Robin Meissner, wenn er seine 13 Tore, die ich letztes Jahr für ihn prognostiziert habe, jetzt in, um das nochmal aufzugreifen, unfassbar. Jens, um das nochmal aufzugreifen, wenn er die jetzt in Osnabrück macht, ja, da bin ich gespannt. Also dann fahre ich definitiv nicht nach Osnabrück Eis verkaufen, aber dann kommt er vielleicht zurück und dann, oder dann kommt er ganz bestimmt zurück und dann zieht man wieder weiter. Meine Fußball ist eben auch ein Alltags- in Ergebnisgeschäft.
Und ein Tagesgeschäft. Aber
das wollte ich sagen, ja. Ein Tagesgeschäft.
Und dass du aber auch keine Ruhe gibst, dass du dann jetzt gleich wieder anfängst, gleich in der Anfangsphase dieses Podcasts und wieder irgendwelche Prognosen
ich zum Besten gibst.
Aber es könnte ja dann mit den 13 Toren, Wahnsinn. Und Abgang Nummer 2, auch der hatte sich abgezeichnet, da war es Tischtuch komplett zerschnitten.
Du meinst Dmytro Bodanov?
Ja, und Dynamo Dresden.
Und Dynamo Dresden, ja, da saßen zwei Parteien an einem Tisch und da war auch ein schönes Tischtuch erst da und das wurde halt immer rissiger und wie das eben so ist, wenn was angespannt ist und schon mal ein kleiner Schnitt drin ist, das kann man dann schwer wieder kitten.
Bei Mitja, glaube ich, steht in der Pressemitteilung alles, was man sagen muss. Wir hätten gerne mit ihm zusammengearbeitet, weiterhin zusammengearbeitet. Auch da gehören immer zwei Seiten dazu. Manchmal sind es drei mit Verein, Spieler und auch Beraterseite. Dann liegt es auch an allen Seiten, dass alle das Gleiche wollen. Und wenn das nicht der Weg ist, dann ist es im Fußball so. Dann gibt es oft zu viele andere Möglichkeiten. Und den Weg wollte man Mieter dann auch nicht verwehren, muss man sagen.
Ganz ehrlich, Tino, weil da jetzt die Leute so Parallelen spinnen mit Vasil Kosse, ich tue mich echt schwer, da so viele Parallelen zu finden. Weil ich finde, bei Vasil Kusev hat es sicherlich mit der Einstellung ein bisschen was zu tun, auch mit dem Profitum und der Schritt kam für den zu schnell. Ich glaube, beim Kollegen Bodanov ist es eher auch so das Umfeld und er selber. Er selber wollte nicht bei einem Drittligisten spielen und auch nicht bei einem Zweitliga-Aufsteiger. Und klar ist er dann in der ukrainischen Nachwuchsnationalmannschaft, da spielen die vielleicht in England und sonst wo. Und dann hat vielleicht auch mal ein Elternteil gesagt, Mensch, bist du hier beim richtigen Verein?
Ja, da muss man, glaube ich, auch das trennen. Bei Vasil Kusev war es, glaube ich, so, dass die Trennung dann irgendwo überfällig war, weil er eben hier in Dresden dann auch irgendwie nicht mehr weiter kam.
Festgefahren.
Und da war es dann, glaube ich, auch für den Spieler gut, dass er gegangen ist. Und wie wir das auch schon festgestellt haben, letzte Woche im Gespräch mit Marco Hartmann, hat das ja jetzt ein überragendes Ende gefunden.
Aber der Weg wahrscheinlich.
Und deswegen.
Weg muss kein leichter sein, das traf auf Vasil Kusev tatsächlich zu.
Und da gab es ja auch keine Garantie und ja. Das muss man ja auch immer sagen, es ist nie eine Garantie gibt, dass du es irgendwie nochmal schaffst. Umso höher ist es anzurechnen, dass er es geschafft hat. Mhm. Ja, und bei Bodanov ist der Fall insofern schon anders, dass der Spieler jetzt eher Druck gemacht hat und anders, ich weiß jetzt gar nicht mehr das Alter, in welchem Alter Kusev gegangen ist, da war er glaube ich schon Anfang 20, ne? Und jetzt muss man bei Bodanov sagen, der hat jetzt mal anderthalb Jahre bei der ersten ein bisschen mittrainiert und hat 1-2 Spiele gemacht. Der hätte einfach noch ein bisschen Geduld zeigen können, vielleicht auch müssen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich meine, in Berlin ist das Pflaster jetzt nicht einfacher. Und bei einem Erstligisten, also ob der Weg da kürzer ist in den Männerfußball, wie sich das Bodanov vorstellt, da bin ich mal gespannt.
Glaubst du, dass es was zu tun gehabt hat, dass Bodanov und der Trainer von Union Berlin den gleichen Berater haben?
Das hat dann bestimmt oder vielleicht die letzte Entscheidungsfindung vielleicht erleichtert oder begünstigt. Aber ausschlaggebend ist das nicht, weil meines Wissens, also wir reden ja von Steffen Baumgart, also der kann sein Wohl und Wehe jetzt auch nicht von dem sogenannten Top-Talent abhängig machen.
Aber vielleicht hat es ja möglicherweise eine Rolle gespielt.
Das hat dann sicherlich nicht geschadet. Ich meine, der gleiche Berater, da reden wir von Frank Lieberrahm. Und na sicherlich hat der seinen Spieler, den Bodanov, jetzt die letzten 2-3 Monate angeboten. Und natürlich kann der im persönlichen Gespräch mit Steffen Baumgart noch 2 mehr Worte verlieren. Und vielleicht sagt man auch, ach komm, jetzt nehmt den mal und wir gucken mal. Und vielleicht kann es Union auch leichter stemmen. Das ist ja, wie heißt das immer so schön, eine Investition in die Zukunft. Und Union kann sich das vielleicht leisten. Vielleicht haben sie 3 Investitionen. Wenn eine aufgeht, ist alles gut. Und ja, wir hören ja die Unken schon wieder. Da machen wir uns doch nichts vor. Macht er sein Profidebüt irgendwann mal für Union und netzt da irgendwo in der 84. ein, nachdem er in der 78. eingewechselt wurde?
Da schalte ich die sozialen Medien und mein Handy aus.
Da kommen dann alle wieder und sagen, wie konnte man den verkaufen? Wie ging
denn
das?
Die wissen es dann alle auch immer ganz genau. Die haben das mit dem heutigen Tag niedergeschrieben und haben gesagt, okay, Mensch, den konnte er niemals gehen lassen.
So sieht das aus und so ähnlich. Und das immer wieder bei Robin Meisner und so weiter und so fort. Fußball ist ein Tagesgeschäft und heute hätte uns wahrscheinlich auch ein Robin Meisner nicht weitergeholfen und ein Bodanov erst recht nicht, weil die Mainzer, das war eine wirklich nochmal abgezocktere Truppe, als es zuletzt Magdeburg war, nochmal ballsicherer und vor allen Dingen, um mal das Pferd von ganz hinten aufzuzäumen, wie die 6 Minuten Nachspielzeit über die Runden gebracht haben, das war schon... Ich habe im Live-Ticker geschrieben, im Stil einer Spitzenmannschaft oder eines Erstligisten. Da merkt man halt die Unterschiede.
Ja. Ja, definitiv. Also du willst jetzt über Mainz reden.
Wir kommen da nicht drum rum.
Nee. Wollen wir trotzdem, bevor wir ins Spiel reingehen, noch ganz kurz reden, und zwar über die Terminierung. Und Christian Heidel hat wirklich von Schreibtischakrobaten im Vorfeld gesprochen, bei den Kollegen von Sky, was die Terminierung betrifft. Da muss man Dresden, Dynamo, und auch Mainz natürlich komplett außen vor lassen. Aber was machen, also ich reg mich ja oft auf über die Terminierung. Aber warum, gut, dann hätte ich nicht zu Scooter gehen können. Aber das ist ja mal dahingestellt. Aber warum konnten wir nicht am Freitag spielen? Vielleicht auch am letzten Donnerstag, wenn die alle Termine schon festgelegt. Warum hat man Mainz jetzt dazu verdammt, heute Abend zu spielen, dann am Donnerstag schon wieder? Wir wollen doch erfolgreiche Mannschaften, wir als Deutschland im Europapokal haben. Oder wollen wir das etwa nicht? Ist uns irgendeine Terminierung da wichtiger? Und ich sag dir noch eins. Sicherheit war bei diesem Stadtfest höchste Priorität. Das hast du am Freitagabend gemerkt und am Samstag. Also solche großen Feste müssen abgesichert sein. Da braucht's viel Polizei. Das weiß ich auch in Zeiten wie heute. Aber letztes Jahr ging's ja auch noch am Sonntagabend. Und gestern war nicht mehr so viel los auf dem Stadtfest. Warum ging denn gestern 18 Uhr nicht?
Das ist eine gute Frage. Und das ist Tatsache im Rückblick auch der einzige Termin, den ich jetzt im Rückblick sagen würde, der wäre wahrscheinlich auch irgendwo geeignet gewesen, weil, wenn man sich das Stadtfest angeguckt hat, sowohl Freitag und vor allen Dingen Samstag, da waren ja so viele Menschen los und wahrscheinlich war die Zahl an Sicherheitskräften auch ein Stück weit aufgebraucht, sodass ich mal sagen muss, Freitag, aber vor allen Dingen Samstag, ja okay, das kam überhaupt nicht in Frage, aber ich bin bei dir, warum nicht Sonntag? Und wenn das alles nicht geht, finde ich, würde es dem DFB auch keinen Zacken aus der Krone brechen, irgendeine Ausnahme zu machen, um eben dem einzigen deutschen Conference League Teilnehmer so ein Mammutprogramm zu ersparen. Weil Montag 18 Uhr zu spielen, jetzt haben sie Glück gehabt, sind sie ohne Verlängerung durchgekommen und am Donnerstag schon wieder und das so ein Stück weit als deutscher Verband selbst verschuldet. Ich weiß nicht.
Das würdest du in keinem anderen Land. In anderen Ländern würden sie die Spiele extra noch verlegen.
Ja. So. Das ist ja für mich der Punkt, zu sagen, hey, dann lass sie doch nächste Woche oder in zwei Wochen, lass doch irgendeinen Wochentag finden. Das muss doch irgendwie gehen. Aber da, das ist ja meine Kritik auch irgendwie, was mir am Fußball nicht gefällt, der ist inzwischen so durchgestylt, so durchkommerzialisiert und da wird wahrscheinlich irgendwo wieder ein Recht da liegen oder dort, sodass das, also auch der Fußball hat sich ja da selbst irgendwie zur Marionette gemacht.
Ja, und zur Geisel von irgendwelchen TV-Verträgen und dass da alles klar ist und nein, da kann nicht am Donnerstag gespielt werden, sondern das muss Freitag, sondern am Sonntag, Montag, weil das seit Tagen und Jahren so fest ist. Ist wirklich aus meiner Sicht Kokolores. Aber Mainz wird sich daran jetzt nur noch bedingt jucken, weil sie sind eine Runde weitergekommen. Kommen wir zum Spiel. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe trotzdem, und wir sprechen gleich über den, der jetzt vorne gespielt hat, gedacht, wenn der Vermeer jetzt dort vorne drin gewesen wäre, mit seinem Kopfballspiel in der Anfangsphase, vielleicht, aber es ist natürlich konjunktiv.
Na, wir müssen uns nichts vormachen. Es trifft ein Europapokalteilnehmer, der Bundesliga Sechste der Vorsaison, auf einen Zweitliga-Aufsteiger.
Auf den zweiten der dritten Liga der Vorsaison.
Genau, und das Dynamo hat das letzte Jahr nicht alles in Grund und Boden gespielt. Nee. Die sind am Ende verdient und durchaus auch souverän aufgestiegen, aber die haben jetzt nicht die dritte Liga in Grund und Boden gespielt. Das erstmal die Größenverhältnisse. Mhm. Und dann fällt bei diesem Zweitliga-Aufsteiger der Top-Torjäger aus, der in den ersten beiden Spielen nachgewiesen hat, dass er auch trifft. Mhm. Und dessen, ich sag's mal einfach so, erster Ersatzmann, der Zweitliga-Erfahrung hat. Naja, viel schlechter personell kann es erstmal schon nicht losgehen, schon vorm Anfang.
Es gab eine Veränderung. Hauptmann quasi für da ferner. Nicht in derselben Position, aber das war die einzige Veränderung. Und trotzdem hast du gemerkt, natürlich, die Struktur war eine etwas andere, weil dir fehlte der Stoßstürmer.
Der Zielspieler, wie es im modernen Fußball heißt. Tatsache, als ich die Aufstellung gesehen habe, da guckst du und am Ende kannst du es Tatsache in diesem einen Satz zusammenfassen. Hauptmann für da ferner. Mhm. Was vielleicht auch dafür sorgte, dass der Niklas Hauptmann jetzt eher in die Startelf rutschte, als er es vielleicht selber vor einer Woche noch dachte oder vielleicht auch Thomas Stamm dachte. Das war schon überraschend, aber andererseits war es auch gut. Und Nils Fröhling ist dafür in die Spitze gerückt und der ist natürlich ein ganz anderer, von der ganzen Körperstatur ein ganz anderer Spieler als die anderen drei. Jetzt wird es Leute geben, die gesagt haben, und warum hat Kutschke dann nicht von Anfang an gespielt? Das ist gut, Jens, dass du die Frage jetzt... Willst du dir die auch selber beantworten? Hast du eine These, Jens? Ich denke ja, Thomas Stamm wollte das nicht eingehen und einfach weil Kutschke A vielleicht 70, 80 Minuten zu viel ist gegen Mainz und zum anderen, so wie er es gemacht hat, man liegt vielleicht knapp im Rückstand, man führt vielleicht oder steht unentschieden und du brauchst für die letzten 15, 20 Minuten nochmal einen Stadionanzünder. Mhm. Das denke ich, da wird er sich auf die Variante mit Fröhling eingestellt haben. Ein anderer wäre mir jetzt auch gar nicht mehr eingefallen, außer Fröhling, oder hättest du noch einen anderen gewusst?
Nee, und man muss ja auch mal sagen, der Fröhling hat das ja gar nicht schlecht gemacht.
Also, das ist ja das Verrückte.
Aber das waren jetzt keine hundertprozentigen, aber wenn der Dynamo in Führung köpft, Zentner hält den natürlich genial.
Der Kopfball, der war schon groß. Also wenn wir nicht von hundertprozentigen sprechen, dann sagen wir mal 90. Mhm. Und der Schuss danach, den er kurz danach hatte, der war dann vielleicht 85. Aber ich sage, wenn du eine magische Pokalnacht haben willst.
Nacht, Abend.
Abend, ja, später Nachmittag, einen magischen späten Montagnachmittag, Frühabend, dann darfst du eine 90 und eine 85-prozentige Chance dir nicht entgehen lassen.
Und da bin ich bei Thomas Stamm, der gesagt hat, nach 10, 15 Minuten können, sondern müssen wir 1-0 führen.
Und das ist praktisch so ein bisschen das alte Lied, wie wir es schon öfter angestimmt haben. Dynamo spielt keine schlechte Anfangsphase, hat nicht die Top 100-prozentige, aber hat richtig, richtig gute Chancen. Und so ein Ding muss halt dann mal irgendwann rein.
Sehr gut reingekommen, finde ich, heute. Ich finde, wir können nicht führen, sondern müssen führen. In den ersten 15 Minuten mit zwei, vielleicht sogar drei richtig guten Möglichkeiten. Dann wurde es ausgeglichener. Eigentlich mit der ersten, glaube ich, wirklichen Chance. Freistoßsituation gehen sie dann in Führung. Und dann muss man schon sagen, so vor der Pause sicherlich eine Phase, wo Mainz besser drin war. Finde dann aber zweite Halbzeit sehr ausgeglichen gestaltet und haben natürlich meiner Meinung nach in den zweiten 45 Minuten, wenn man die Qualität der Chancen nimmt, die zwei besten mit einer Elfmetersituation und der Chance ganz zum Schluss dann von Jakob. Ja, die Effizienz heute gefehlt, glaube ich, um vielleicht eine Runde weiterzukommen, mit der Art und Weise aber sehr zufrieden gegen eine sehr, sehr intensive Mainzer Mannschaft. Genauso haben wir es erwartet, finde, über 90 Minuten auch da dagegen gehalten, was die Wucht, was die Intensität anbelangt.
Ich sag dir eins, die müssen auch mal jetzt demnächst mal selbst in Führung gehen. Also immer den Rückstand hinterherlaufen, macht natürlich auch nur bedingt Spaß.
Na, gegen Mainz macht es überhaupt keinen Spaß, weil die natürlich dann viel, viel sicherer wären und selber jegliches Risiko minimieren können. Und wenn so ein Erstligist kein Risiko gehen muss, dann wird es ja immer noch schwieriger, erst recht, wenn so eine ballsichere Truppe ist, wie halt Mainz.
Also die ersten Chancen hast du vergeben und trotzdem fand ich, warst gut drin, hast wirklich auch dieses Pokalfieber gespürt im ganzen Stadion, gute Atmosphäre. Und es hat Mainzer gesagt, Mensch, bei euch ist aber hier ganz schön ordentlich zu 100 drin eurem Stadion zur Halbzeit. So, klar, hier ist schon ordentlich was los. Da hast du wirklich gemerkt, war tolle, tolle Pokalstimmung, alle in Gelb. Das hat schon Laune und Spaß gemacht.
Ja, es war schon nochmal lauter als sonst. Lauter als gegen Magdeburg. Man merkt, dass der Pokal auch seine eigene Lautstärke hat. Also, ja, dass die Leute noch einen Tick krasser wissen, heute kommt es drauf an. Heute, wenn wir die Sensation wollen, wenn wir so in dieser Vorfreude sind, da gehen wir alle gerade am Anfang all in. Also das war schon wirklich fulminant. Auch am Ende gab es so eine Phase nochmal, wo ich dachte, oh krass, wirklich richtig krass laut. Aber ja, dieser Funken, der von den Rängen überspringen muss, dass so diese ganz große Leidenschaft kam dann halt leider nicht.
Kommen wir zum Gegentor. Böder muss dort halten in der Situation. Vielleicht hält er 2-3 Meter sogar zu spät. Aber das ist jetzt doof oder leicht zu sagen.
Gut, Gegentore fallen immer durch Fehler und wahrscheinlich kann man dann sagen, wenn du ihn schon halten musst, dann halte ihn eher. Der Einzige, dem man in Sachen halten keinen Vorwurf machen kann, ist Tim Schreiber, weil der hat sich wirklich gestreckt und kam an diesen Freistoß von Nadim Amiri nicht ran, Innenpfosten Tor. Das schon Marke Traumtor.
Also das war ein Freistoß aus dem Delikat. Also das muss man echt mal sagen, der hatte gehobenes Freistoßniveau.
Und dann ist es natürlich halt so, du vergibst die 85-90-prozentigen Chancen, der Gegner hat noch gar keine groß und macht dann ein Traumtor. Hm. Andersrum muss es sein. Der Gegner vergibt seine 85-90-prozentigen und du machst das Traumtor. Dann kann so eine Pokalsensation auch irgendwie gelingen. Ansonsten passiert dann eben das, was halt passiert.
Ich fand den Freistoß, der war schon sensationell gut geschossen. Also, och, ich dachte ja, was machen die denn hier für Vorarbeiten bei der Vorbereitung für den Freistoß, wo die da noch die Mauern gestellt haben. Früher dachte ich mir auch immer bei Cristiano Ronaldo, wenn der so einen Freistoß vorbereitet hat, da war ja viel Kunst dabei. Aber die Kunst beim Amiri-Freistoß hatte schon ihren Sinn.
So, jetzt gucken wir uns den Freistoß aber noch an. Wir haben die 22. Minute. Standard des FSV Mainz. Drei Mainzer vor der Dynamo-Mauer. Die gehen zur Seite. Der kommt und der sitzt. Boah, da hat sich das ganze Gehabe aber gelohnt. Das muss man einfach mal so sagen. Der war richtig stark getreten, dieser Freistoß.
Da war dann der Schwung von Dynamo endgültig dahin?
Dann muss man sagen, war es vor allem Tim Schreiber zu verdanken.
Zweimal.
Ja.
Zweimal Tim Schreiber. Wirklich zweimal Weltklasse. Ich glaube, die erste Chance von Nebel die war noch, was ist die Steigerung von Weltklasse? Noch Weltklassiger?
War schon top, der Wirt.
Also die erste war richtig super, die zweite war dieser Fußreflex, der war großartig. Und die zweite Chance, wo er den Ball hechtet und so halb hoch aus der Ecke fischt, war genauso klasse. Also Dynamo hätte sich da nicht beschweren dürfen, wenn das 0-2 fällt. Und fällt das 0-2, ist, glaube ich, sofort auch die Luft raus. Und am Ende kann man sagen, Schreiber rettet das 1-0 in die Pause und hält damit den Glauben an eine Überraschung, an den Ausgleich auch noch am Leben.
Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Das Grundrauen ist trotzdem immer mal wieder da bei Tim Schreiber. Wenn ein Pass nach vorne nie ankommt, beim Gegenspieler landet oder im Seiten aus. Also Tim Schreiber wird auch wirklich immer kritisch beäugt.
Er hat in der ersten Halbzeit, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, einen Pass, der nicht ankommt, was mir aber definitiv in Erinnerung geblieben ist. Also, es hätte die letzte Chance für Dynamo. Genau, es hätte die letzte Chance für Dynamo sein können, wo er einen Abschlag macht oder einen Abwurf oder einen Abschlag hinten und der Ball im Aus landet. Aber ja, ich glaube, da sind wir immer sehr kritisch. Das ist dann natürlich irgendwie auch bezeichnend. Aber am Ende können wir auch da die Platte vom letzten Jahr wieder auflegen. Auch ein Tim Schreiber ist immer noch ein junger Torhüter und lernt jetzt gerade auch dazu und war halt trotzdem einer der Besseren, nämlich nicht nur wegen der beiden Paraden, sondern auch sonst, glaube ich, ein gutes Spiel gemacht. Und ja, ich meine, er wird da weiter dran lernen und dann ist das eben nicht seine Stärke, aber es ist jetzt auch nicht so katastrophal schlecht, dass man da jetzt die Superkrise kriegen muss.
Geht's also mit dem 0-1 in die Halbzeit? Und wir haben in der Halbzeit, quatschen wir ja immer so ein bisschen, haben wir schon gesagt, naja, Effektivität. Und einfach, du belohnst dich nicht. Du belohnst dich für doch gehobenen Aufwand einfach nicht. Und das musst du einfach ändern. Das stand so für mich über dieser ersten Halbzeit.
Ja, das stimmt. Die statistischen Werte der ersten Halbzeit waren noch einigermaßen oder waren halt ziemlich ausgeglichen. Ja. Der Spielstand war es halt nicht und das ist wie so häufig in den letzten Wochen. Und da kommt halt auch diese individuelle Qualität. Das hat Dynamo prognostiziert. Thomas Stamm hat das immer wieder gesagt. Die Spieler haben das gesagt, so nach dem Aufstieg in der Sommerpause, in den Vorbereitungsspielen war das immer wieder Thema. Da heißt es dann immer, in der Liga dürfen wir uns das nicht erlauben, da werden solche Fehler bestraft. Und jetzt macht Dynamo, heute haben sie gar nicht so einen Fehler gemacht und trotzdem ist diese individuelle Qualität einfach höher und du musst deine Chancen halt einfach nutzen. Also eine Großchance bleibt eine Großchance. Mhm. Und heute kann man dann nicht sagen, dass der Torwart eben auch eine Qualität höher war als in der dritten Liga, sondern Dynamo hat die Chancen selbst vergeben. Nicht der Torwart hat sie gehalten, sondern Dynamo war es, fand ich.
Wie fandst du es vom Schiedsrichter? Kommen wir jetzt dann auch gleich zur Elfmetersituation. Ich fand, es war auch kein einfaches Spiel zu pfeifen für Florian Bartstübner, Bundesliga-Schiedsrichter, der da, glaube ich, auch heute einen sehr emotionalen Abend erlebt hat.
Ja, fand ich auch, dass es schon umkämpft zur Sache ging.
Viele Nicklichkeiten.
Dann haben die Mainzer mit dem Bo Hendriksen auch einen Trainer, der an der Seitenlinie ordentlich mobil macht. Da ist ja immer noch mal dann irgendwo auch ein Geräuschpegel da und jemand, man kriegt das glaube ich schon mit, auch die Spieler kriegen es mit, aber auch dieses Schiedsrichter-Quartett, muss man ja sagen, die wissen das ja auch irgendwo. Und dann auch dieses Publikum ging natürlich ordentlich mit. Es sind 1-2 Gegenstände auch aufs Spielfeld gefallen. Dann haben Mainzer Spieler sich immer auch wieder mal fallen lassen. Auch in der ersten Halbzeit hat man da 1-2 Situationen. Und da geht das Publikum natürlich auch schön aus dem Sattel. Unterm Strich hat es der Schiedsrichter, glaube ich, gut gemacht.
Handelfmeter unstrittig?
Es gab keine Diskussion. Das ist immer für mich von außen immer ein gutes Indiz.
Weiß nicht, ob es mir nur so ging. Er hat ja, kurze Sekunde, das ganze Stadion brüllt Hand. Ist das der VAR-Moment, wo du sagst, naja, notfalls habe ich noch VAR, wenn er zögert. Und dann musst du dich aber im Pokal in der ersten Runde, gibt es kein VAR, musst dich entscheiden. Entweder ja oder nein.
Naja, kann schon sein. Ne? Aber er hat dann entschieden für Elfmeter. Ja, und da dachte man, also ich habe erst mal gedacht,
wer schießt?
Wer schießt, genau.
Ja, weil Kutscher war noch nicht auf dem Rasen. Da Ferner saß oben mit Bandage. Und zunächst hat sich auch Winko Scharpiner den Ball genommen. Der wollte wohl, glaube ich, auch.
Naja, also ich habe mir den Ball genommen. Ich dachte, ich schieße, weil Duffy nicht da war und Stefan nicht auf dem Platz war. Normalerweise schießt Duffy. Wenn Stefan auf dem Platz ist, Stefan. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt muss ein neuer schießen. Es sind mehrere, die sich sicher fühlen. Also ich hätte mich auch sicher gefühlt. Dann hat Lemmy gesagt, habe ich ihn gefragt, er hat gesagt, er schießt oder er fühlt sich sicher. Ich habe nicht mal 1% Zweifel gehabt, dass er ihn dann am Ende nicht reinmacht. Das hätte auch mir passieren können, das passiert jedem Mal. Deswegen, so ist das.
Das habe ich auf dem Spielfeld oder während des Spiels gar nicht so deutlich verfolgen können. Nebenbei noch einen Live-Ticker geschrieben. Da ist man ja, wenn man schreibt, guckt man dann doch mal ab und zu auf dem Bildschirm und nicht aufs Spielfeld. Insofern habe ich die Diskussionen um den Ball gar nicht mitbekommen. Ich habe dann, als ich hochguckte, dann immer schon den Ball bei Jakob Lemmer gesehen.
Der war sich sicher. Ja, du genau. Hast ganz deutlich genau an der so. Körpersprache nur genau. Freunde, ich bin mir Ball. Sicher, Pokal ist meine Institution. Da habe ich auch in der letzten Saison gute Spiele gemacht. Ich bin mir sicher.
Und da war ich dann aber auch für mich komplett unentschieden, weil ich zu Jakob Lemmer und Elfmeter überhaupt keine Erfahrung oder gar keine Einstellung habe. Wusste ich jetzt nicht. Aber was dann kam, oh, das war schon arg ernüchternd. Wie würdest du es beschreiben für alle, die es nicht gesehen haben?
Bringt uns Lemmer zurück in diesen Pokalabend. Lemmer gegen Center. Lemmer läuft an. Und Gottes Willen. Sie merkten, der Ball war nicht im Tor. Hoch. Schlecht geschossen. Oh. Oh. Hoch. Es könnte einem fast wehtun.
Der war weder platziert noch scharf geschossen. Und mir sagen Torhüter immer, wenn ein Torhüter den Ball in Elfmeter fängt, festhält, dann ist das kein gutes Zeichen. Ich dachte ja erst, der ist weggerutscht, aber nichts von all dem. Also er war einfach, und ich glaube, Jakob Lemmer wird das jetzt auch feststellen, er wird ihn natürlich jetzt komplett anders schießen.
Also von außen sah es tatsächlich auch so aus, dass der Trick, wenn es denn einen geben sollte, nämlich den Torwart zu verladen, überhaupt nicht funktioniert hat. Es war einfach ein kläglicher Strafstoß und das finde ich halt ärgerlich, weil ich schon irgendwie die Meinung vertrete, schieß ordentlich straff auf das Tor, versuche irgendeine Ecke anzuvisieren oder eben auch hoch oder wie auch immer. Und wenn der Torwart den dann hält, das kann schon mal vorkommen, dann muss der Torwart eben auch eine Parade oder muss richtig antizipieren und du verlädst nach links, er springt nach rechts. Du schießt dann auch nach rechts und er kratzt um Pfosten. Ja, okay, aber so ein Elfmeter in so einer Situation, oh, das ist immer so, das sieht so aus, lässig, Künstler irgendwie. Klar, geht er rein, feiern wir ihn alle. Ne?
So sagt Thomas Stamm.
Da sagen wir, genialer Mann, genialer Typ. Von daher, nee, aber der hat so einen scharfen Schuss, wie wir im Pokal vor einem Jahr gegen Darmstadt erst gesehen haben.
Ich glaube, grundsätzlich haben wir Jungs, die in der Lage sind, Elfmeter zu verwandeln. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Jungs haben, die mit Selbstvertrauen dahin laufen. Der Torwart in die andere Ecke geht, dann sagen alle, super ausgeschaut. So habe ich jetzt schon gehört, sehr, sehr schlecht geschossen. Ich finde es immer schwierig, kannst es nie 1:1 trainieren, aber ich habe da eigentlich eine volle Überzeugung in die Jungs, die wir haben, losgelöst, ob dann Duffy, Vince, wer auch immer eingeteilt sind. Es hat sich so angefühlt von außen, dass es da eher 2 bis 3 Jungs gab. Und dann war, muss man auch sagen, Jakob in den letzten Wochen, Monaten immer einer der sichersten Schützen, zumindest wenn wir Dinge probiert haben zu simulieren oder Elfmeter geschossen haben. Gehört dazu, ist nicht der Erste, nicht der Letzte, der einen Elfmeter verschießt.
Wenn du da das 1:1 machst, jetzt wieder Konjunktiv. Aber was dann hier los ist?
Das ist eigentlich genau die Zeit.
Bester Zeitpunkt, ja. Wieder sich anzumelden und zu sagen, hey, jetzt steht es 1:1, jetzt sind wir aber voll da.
Also größer als ein Elfmeter kann ja nicht fast nicht sein, ne?
Nee, und dann trotzdem, du steckst ja nicht auf. Ich glaube, sie haben so 4-5 Minuten gebraucht, um das wieder zu verarbeiten. Ich glaube auch Jakob Lemmer, wie gesagt, der hat tolle Spiele in der Vorsaison gemacht. Der hat immer wieder aufblitzen lassen, was er drauf hat. Das Tor in Bielefeld zum Beispiel geschossen, wo er fast schon dort der Aufstiegsheld gewesen wäre. Wir wissen ja alle, was wir an dem haben. Aber natürlich musste der das auch mal selbst für sich verarbeiten. Kommt dann leider zu der zweiten Situation. Aber bist ja weiter drin im Spiel. Du bist ja weiter am Drücker. Ömi hat dann noch die Möglichkeit. Also Chancen waren durchaus da.
Ja, stimmt. Ömi hatte noch eine Möglichkeit. Und dann, du hast gerade schon angedeutet, nochmal Jakob Lemmer. Die war jetzt nicht ganz so groß wie die von 11 Meter freistehend vom Torwart.
Aber die war auch 100%.
Aber die war auch groß. Die war trotzdem ja wahrscheinlich auch Kategorie 100%. Ja. Und da fassen wir mal zusammen. 90%ige Chance, 85%ige Chance, 11 Meter. Ist das dann schon 1000? Oder 101%ige Chance? Und dann noch den Lemmer-Schuss am Ende. Das ist nochmal eine fast 100%ige. Das ist ein bisschen viel an Großchance, um am Ende in Erstligisten ins Wanken zu bringen.
Wollen wir mal hören, was Lars Bünning, einer der gestandenen Spieler von Dynamo, nach dem Spiel gesagt hat.
Lars, wäre gut, mal in Führung zu gehen, oder? Und die Chancen waren ja da heute.
Ja, in Führung gehen oder dann, also Elfmeter ausgeklammert, bitte allen einen Vorwurf machen, aber nicht Lemmy, weil der hat uns viele Spiele schon entschieden. Oder halt so einfach den Ausgleich machen, waren auch die Chancen da.
Chancen waren da. Du sprichst jetzt Jakob schon an, also müsst jetzt den nicht besonders trösten. Man hat ja auch noch kurz vorm Schluss eine gute Chance gehabt.
Naja, was heißt trösten? Trösten bestimmt. Wir müssen als Mannschaft immer füreinander da sein. Aber wie ich schon gesagt habe, habe ich ihm persönlich auch schon gesagt, sage ich jetzt auch. Ich hoffe, das kommt von euch dann auch. Also allen, wie gesagt, alles ankreiden, aber nicht Lemmy, weil der uns wirklich vor allem diese besonderen Abende schon sehr besonders gemacht hat. Und ja, können wir alle in die Pflicht ziehen, aber nicht ihn, weil es gibt auch immer einen, der dann die Eier hat, sich den Elfmeter zu nehmen. Das war ja.
Was müssen wir heute euch ankreiden? Defensive eher nicht, weil da ein Gegentor durch einen Standard. Es ist die Chancenverwertung, die nach diesem Pokalabend hängen bleibt.
Boah, ich muss wirklich sagen, die Diskussionen zu führen, ob es jetzt Chancenverwertung ist oder Defensive, das kannst du immer machen. Also die ersten beiden Spiele war es die Defensive, alle nicht zweitligatauglich. Jetzt ist die Offensive, die das Tor nicht reinkriegt. Also es ist irgendwo immer geht es um die Mannschaft, offensiv und defensiv. Wir haben uns heute einfach nicht belohnt und da will man keinen Mannschaftsteil attackieren oder irgendwie dafür verantwortlich machen. Fakt ist, wir haben 1-0 verloren. Die haben dann einen individuell guten Schützen, muss man auch sagen, den haut er halt perfekt rein. Und wie gesagt, trotzdem war die Chance da für einen Ausgleich, den wir auch verdient hätten. Und ja, aber wie gesagt, sich auf einen Mannschaftsteil da festzulegen, bin ich gar kein Fan von.
Was könnt ihr aus diesem Abend, aus diesem Pokalabend, leider der Pokal jetzt schon zu Ende, mitnehmen für die schwere Aufgabe am Sonntag in Bielefeld?
Ja, dass wir eine Mannschaft sind, die zusammenhält. Haben wir die ersten beiden Spiele auch getan. Und nach so einem Start in der Liga in so ein Spiel zu gehen und so eine Leistung abzurufen, spricht, glaube ich, für die Mannschaft. Und deswegen, das können wir mitnehmen. Und jetzt ist Bielefeld und da müssen wir genauso auftreten.
Also Lars Böning will nicht über Mannschaftsteile sprechen. Das muss man ja auch mal sagen. Er hört es ja jetzt nicht. Die Defensive stand wirklich gut. Nachdem wir die ja auch mal kritisiert haben zuletzt, fand ich, und das hat auch Thomas Stamm gesagt, das war wirklich ein Upgrade jetzt im Vergleich zu den letzten Spielen, oder?
Kann trotzdem gerade defensiv diverse Themen, die wir die letzten Wochen besprochen haben, glaube ich, einen Schritt nach vorne gemacht. Daran auch festhalten und dann unbedingt dieses Gefühl von heute, ein gutes Spiel gegen sehr, sehr starken Gegner gemacht zu haben, mitnehmen.
Muss man sagen, weil wir müssen ja auch Mainz mit anderen Maßstäben messen als beispielsweise Magdeburg oder eben auch Fürth. Und da war Mainz ganz sicher der stärkste Gegner, wenn wir das Trio jetzt nehmen. Und da hat Dynamo heute die beste Leistung gezeigt. Vielleicht ist es genau das so unter dem Motto, von uns erwartet heute niemand was. Mhm. Und dann kann man vielleicht diese Art von Leistung, das abrufen, was man kann. Vielleicht gelingt das da besser. Nee, ich fand die Abwehr war sehr in Ordnung. Über Tim Schreiber haben wir schon gesprochen. Wer mir da besonders gut gefallen hat, war auf rechts Konrad Faber. Mhm. Fand ich, hatte ein paar gute Aktionen, auch mit einer gewissen Dynamik und Trippelstärke nach vorn. Aber auch die Innenverteidiger, gerade bei den individuell starken Erstligisten, bei den schnellen Stürmern, die haben, da kannst du dir ja so einen Stellungsfehler oder individuellen Aussetzer gar nicht leisten. Und das hatten wir heute alles nicht. Und auch deshalb blieb es bei diesem einen Traumtor gegen Tor.
Und Faber hat ja auch mit dafür gesorgt, dass der Mainzer Trainer vorzeitig seine Trainerbank räumen musste. Ich glaube, die rote Karte war unstrittig, weil das ist jetzt wirklich eine Sache, die Schiedsrichter knallhart bestrafen sollen, wenn da der Ball nie richtig zugeworfen wird und wenn dort solche Mätzchen gemacht werden in der Coachingzone.
Ja, auch da gab es ja dann kaum Diskussion. Ja. Und insofern war es so, wie es war. Es hat dann nochmal kurz auch die Stimmung nochmal aufgeheizt im Stadion. Ne?
Ja, aber Dynamo hat es halt nicht so richtig mitgenommen. Diese, was du vorhin schon gesagt hast, die Nachspielzeit war halt wirklich überschaubar an gefährlichen Aktionen.
Das muss man sagen. Es kam ja nicht mal dazu, dass Tim Schreiber nochmal beim Standard nach vorne ging, was ja eigentlich immer so dieses ultimative Pokalbild ist. Der Torwart ist im gegnerischen Strafraum. Mhm. Soweit kam es gar nicht, weil Mainz das wirklich super runtergespielt hat mit all den Sachen, die man kennt. Bein hoch in die Luft, Krampf, ich sage jetzt mal fast vortäuschen, keine Ahnung. Mhm. Fußballschuh verloren und also da war alles dabei. Selber den Ball gehalten und sodass so ein letztes Schlussfeuerwerk, das gab es halt nicht.
Nee, und das bedeutet natürlich jetzt, das Pokalabenteuer, die Pokalsaison ist früh zu Ende. Das ist ja immer noch mal so was Besonderes. Solche Pokalabende, wir haben es gerade schon beschrieben in Dresden, alle in Gelb, diese Flutlichtatmosphäre. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, klar, du warst gegen Mainz Außenseiter und trotzdem irgendwie schade, weil du kannst aus solchen Pokalabenden, fand ich, haben sie auch in der letzten Saison gemacht, immer eine Menge auch ziehen.
Ja, und Mainz war ja heute nicht unschlagbar, nee, übermächtig. Die haben nicht so supermäßig abgezockt gespielt, dass es nach 40 Minuten 2-0 gestanden hätte. Mhm. Und Dynamo hat wirklich hinten angefangen, nach vorne eine wirklich gute Leistung gebracht. Weil wenn sie Dynamo nicht so gut gespielt hätte, wäre das für Mainz einfach auch einfacher geworden und die hätten dann auch mehr Tore erzielt. Keine Frage. Insofern kann man, muss man, soll man, soll Dynamo eigentlich da auch viel Positives mit rausnehmen. Mhm. Aber, und das ist jetzt eben das große Aber, das haben wir jetzt nach Fürth gesagt, das haben wir nach Magdeburg gesagt, das müssen wir heute ehrlicherweise wieder sagen. Und trotzdem klingt das fast schon nach Durchhalteparole.
Ja, hören wir mal Vinko Schapina, Dynamos Mittelfeldspieler.
Scheiße, oder? Das Pokal schon wieder zu Ende. Hätte nicht sein müssen.
Ja, nach Spielverlauf hätte nicht sein müssen, nein. Ja, wir haben uns viel vorgenommen zu Hause. Eigentlich wussten wir, das Pokal ist immer 50-50. Man sieht auch andere Mannschaften, die unterklassiger sind als der Gegner, haben es geschafft teilweise. Wir haben heute, wie ich finde, echt alles reingehauen, gut gekämpft. Aber nicht nur das, auch etliche Möglichkeiten gehabt. Leider nicht verwertet. Sie machen ein Freistoßtor. Klar, haben auch einige Chancen oder ein paar, aber da sah ich auf unserer Seite mehr, wenn ich mich richtig erinnere. Wir gehen ja wieder als Verlierer vom Platz. Das ist gerade sehr enttäuschend im Moment. Aber ich glaube, wenn wir uns wieder sammeln, dann können wir auch echt Positives rausfiltern. Aber im Moment ist das alles gerade scheißegal. Im Moment ist nur Enttäuschung.
Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Gut spielen und verlieren macht keinen Spaß. Und dass man in so eine Spirale reinkommt.
Das ist genau das, was ich letzte Saison gesagt habe. Hatten wir ein paar Spiele dabei, wo wir nicht so geglänzt haben. Und dann muss man sich anhören, warum man nicht so glänzt. Gewinnt aber. Jetzt ist gerade das Gegenteil der Fall. So zum dritten Mal, wie ich finde. Zum dritten Mal gutes Spiel gemacht, aber nichts mitgenommen. Das nervt. Klar, wenn man jetzt hier ein schlechtes Spiel machen würde und gar keine Chance hätte oder sich nicht voll und ganz reingekämpft hätte, dann wäre das alles schlimmer. Aber am Ende des Tages sind wir rausgeflogen und das ist gerade im Moment Kacke. Da ist jeder traurig, enttäuscht, teilweise wahrscheinlich auch wütend, aber kein Vorwurf. Also ich glaube, dass keiner mit Absicht das Tor verfehlt, keiner macht mit Absicht Fehler. Ich finde, wir sind jeder für den anderen eingestanden heute, aber es sollte nicht sein.
Müsste Jakob ein bisschen aufbauen heute, verschießt den Elfmeter und hat dann in der 89. Minute wirklich noch diese Riesenchance. Letzte Saison war der große Pokalheld mit dem Ausgleichstor gegen Darmstadt.
Ich weiß nicht, ob man ihn aufbauen muss, aber wenn, werden wir auf jeden Fall für ihn da sein. Da gibt es von keiner Seite einen Vorwurf, das kann jedem passieren, das passiert den allergrößten. Deswegen keine große Sache. Auch die letzte Chance, da habe ich ihn drin gesehen, dann geht er gegen das Außen. Das war eigentlich Wahnsinn. Wir brauchen uns nur an letzte Saison erinnern. Da hat er, glaube ich, einen unter die Latte gehauen gegen Darmstadt. Hat 30.000 im Stadion und außerhalb des Stadions viele weitere mehr noch hoffen lassen. Also wir brauchen jetzt auf gar keinen Fall auf irgendeinem die Schuld geben.
Ja, ich habe es Vinko Schapina gefragt. Das ist eine Spirale, in die du reingeraten könntest. Also du kriegst natürlich jetzt gute Benotung. Wie gesagt, es gibt keine Noten. Wir sind nicht beim Eiskunstlaufen, sondern es zählt das nackte Ergebnis. Und für das gute Spiel und die guten Chancen kannst du dir am Sonntag auf der Alm gar nichts kaufen. Und ganz ehrlich, ich habe das jetzt schon häufiger erlebt. Mannschaften spielen gut, dann kommen die Ergebnisse, nee, hinterfragen sich, denken, boah, was passiert nur, was machen wir nur falsch. Also ist dann der Prozess, dann spielst du nicht mal mehr gut und verlierst aber trotzdem.
Ja, so sieht das aus. Ich meine, man könnte sich trösten heute und sagen, ist ja nichts passiert, ist ja das Erwartbare eingetreten. Wir haben heute nicht mal Punkte verloren oder wir sind einfach nicht mehr in diesem Pokalwettbewerb dabei. Am schmerzvollsten könnten fast noch die 420.000 Euro sein, die man fürs Erreichen der zweiten Runde erhalten hätte. Aber auch ohne die Kohle. Du kommst schon über das Spiel heute als solches hinweg. Dafür war die Leistung auch okay. Aber in der Gesamtzusammenstellung mit Fürth und Magdeburg und mit Blick nach vorne, nämlich am Sonntag auf die Partie in Bielefeld, ist das jetzt schon wirklich eine knifflige Sache.
Naja, die Kohle. Hättest du einen Defensivspieler gut investieren können, egal woher er kommt. Ich habe ja gehört, dass in der Redaktion der Sächsischen Zeitung frohlockt wurde, als in der letzten Woche in Magdeburg ein Innenverteidiger verpflichtet wurde.
Na, du hast aber auch genau hingeguckt, oder?
Ich habe nur genau hingeguckt, aber ich habe natürlich auch genau hingeguckt, wer am Freitagabend beim 1. FC Magdeburg in der Innenverteidigung in Saarbrücken gespielt hat.
Es war der Sportfreund, den Dynamo gerne hätte. Kommen wir in dieser Folge ohne das H-Wort aus?
Da bin ich mal gespannt. Das liegt an dir. Du hast ja seinen Namen schon wieder im Newsletter der Sächsischen Zeitung geschrieben und hast ja immer noch nie ausgeschlossen, dass er nach Dresden kommt. Aber ich bin mal gespannt, was wir in zwei Wochen, vielleicht auch schon nächste Woche, werden wir uns mit dem Thema Transfers sicherlich auch nochmal ausführlicher befassen, was da dann rauskommt. Und vor allen Dingen, wie du das dann für dich selbst analysierst.
Ich habe mir ja Demut auferlegt und schön deshalb lasse ich mich heute definitiv nicht locken und würde nur sagen, dass abgerechnet am 1. September wird.
Okay.
Mit besten Grüßen nochmal an Thomas Brendel.
Na gut.
Die 420.000 Pokal-Euros hin oder her.
Aha.
Ich bin jetzt wirklich gespannt, was passiert. Was natürlich jetzt mal Flachs beiseite jetzt wieder nicht sein darf, zu sagen, hey, die Innenverteidigung kann es ja.
Wie gesagt, die haben ihre Tauglichkeit ja heute unter Beweis gestellt. Aber trotzdem, und das haben ja alle gesagt, unisono, Trainer, Sportchef, alle Beteiligten. Nachdem der Spieler nach Magdeburg wieder zurückgegangen ist,
der H-Spieler,
war allen klar, wir brauchen ja dafür entweder ihn oder einen Ersatz.
Das hat ja Marco Hartmann letzte Woche gesagt.
So sieht's aus.
Ein Spieler ging und Thomas Stamm hat es, glaube ich, als erster so gesagt.
So sieht's
wenn
aus.
Ein Spieler geht auf einer Position, wäre es nicht schlecht, wenn man einen neuen oder denselben Spieler dann wieder in den Kader zurückholt. Insofern in der Rechnung fehlt tatsächlich ein Abwehrspieler und das hatte auch mit dem heutigen Spiel nichts zu tun und hatte auch mit den vergangenen zwei Spielen nichts zu tun. Die Diskussion führen wir seit der Sommerpause. Ja. Und ich glaube, die führen wir auch. Ich glaube, da würde nicht mehr Lars Bünding uns widersprechen. Weil ich glaube, so klar sind die ja auch, dass die an Qualität in der Mannschaft interessiert sind. Und dann haben die ja trotzdem ein gesundes Selbstbewusstsein zu sagen, egal wer kommt, mein Anspruch ist es, einen von beiden Innenverteidigerplätzen einzunehmen. Es
gibt, glaube ich, mehr als nur B, C, D, E, sondern man beschäftigt sich immer wieder mit Spielern, ist im Austausch, hat Gespräche, habe es ja, glaube ich, auch schon gesagt, gibt jetzt nicht viele freie Tage gerade, was dazu gehört und dann kein Zeitraum wie immer, alles andere würde ich offen lassen.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Harbig-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Jetzt geht's nach Bielefeld, wahrscheinlich ohne neuen Innenverteidiger.
Vermutlich. Und selbst wenn er käme in dieser Woche,
ja,
also da lege ich mich heute schon Montagabend fest, selbst wenn am 20. August ja, ein Innenverteidiger kommt, ob der mit N, H oder J beginnt, dann bin ich mir relativ sicher, dass der am Sonntag nicht spielen würde, weil gerade die Innenverteidigung ja nochmal eine sensible, besonders sensible Angelegenheit ist, sodass ich mir ziemlich sicher bin, wenn alle gesund sind, gehen wir am Sonntag in das Spiel mit der B-Innenverteidigung Bünning-Böder.
Ich bleibe ja weiter dabei, es müssen noch ein, zwei Dominosteine in der Bundesliga umfallen. Die startet jetzt am Freitag und wenn die dort merken, irgendwo, okay, wir brauchen nochmal selbst einen anderen Innenverteidiger und dort wird ein Innenverteidiger frei, der dann möglicherweise in die zweite Liga ausgeliehen werden könnte, muss Dynamo da sein und zuschnappen.
Dann nehmen wir mal das Beispiel Magdeburg. Du hast es ja vorhin schon mal ganz kurz angeteasert. Mhm. Die haben jetzt den Max Geschwill, glaube ich, ne?
Heißt aus Kiel.
Aus Kiel verpflichtet. Also nicht verpflichtet, sie haben ihn ausgeliehen.
Ja.
Also von einem Liga-Konkurrenten. Der hat in der vergangenen Saison, glaube ich, 20 Bundesligaspiele gemacht, davon die allermeisten in der Hinrunde, Rückrunde nicht mehr so oft, bis gar nicht mehr gespielt. Der wird jetzt also vom Liga-Konkurrenten Kiel an Magdeburg ausgeliehen. Da muss man mal davon ausgehen, dass er für Kiel nicht mehr gut genug ist und dass Kiel irgendwie auch höhere Ansprüche hat als Magdeburg. Zumindest ist das mein Deuten. Aber das zeigt ja, dass da schon noch Spieler auf dem Markt sind, weil auch Magdeburg will sich verstärken und will Spieler holen, die, denke ich mal, auch aus ihrer Sicht nominell stärker sind als zum Beispiel der H-Innenverteidiger.
Naja, und dann haben sie natürlich einen Kader, der schon relativ groß ist mit
30 Spielern, also auf jeden Fall 30 Spielern. Klar haben die noch eine Regionalligamannschaft. Das wird, glaube ich, noch spannend werden. Und vielleicht wird da tatsächlich in der letzten Woche noch gepokert. Ich glaube, da braucht Thomas Brendel auch wirklich gute Nerven. Also da wird das Telefon heiß laufen und da brauchst du echt auch ein bisschen das Zocker gehen. Also da musst du wirklich gut drauf sein.
Also wir wollen ja jetzt noch nicht den Abgesang oder irgendwie das Untergangsszenario anstimmen. Was aus meiner Sicht aber nicht passieren dürfte, dass keiner kommt.
Nee.
Oder dass es dann wie ein Verlegenheitstransfer aussieht. Oh, das würde jetzt, glaube ich, ins Kontor ganz schön schlagen, weil ich glaube, auch eine gewisse äußere Erwartungshaltung und vielleicht auch innere Erwartungshaltung da ist, dass da schon noch jemand kommt und es wurde immer von Verstärkung gesprochen.
Wird definitiv nicht einfach. Ich glaube, Thomas Stamm und Thomas Brendel sind da dran und wissen auch, dass da noch was gemacht werden muss. Aber es ist eben nicht so wie in der dritten Liga, dass jetzt Dynamo Dresden der Hecht im Grafenteich ist und die schönste Braut, sondern da gibt es mehrere schöne Bräute in der zweiten Bundesliga. Und da sagt der ein oder andere Fußballer, dann gehe ich halt nach Magdeburg oder nach Berlin, weil es dort vielleicht 2,50 Euro mehr gibt.
Und man muss ja einfach sagen, auch, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, jetzt hat Dynamo die ersten zwei Spiele verloren. Hm? Ne, da ist ja auch ein bisschen dieses, hey, komm zu uns, wir wuppen das. Ich meine, so ein Spieler will ja jetzt nicht gleich Planungssicherheit für die nächsten 2-3 Jahre, aber wenn du zu so einem Wackelkandidaten gehst, wo du vielleicht damit rechnen musst, dass der auch gleich wieder absteigt oder zumindest lange im Abstiegskampf drinsteckt, das ist jetzt auch nicht unbedingt so sexy. Dann ist ein Verein, da müssen wir jetzt gar keinen Namen nennen, aber man klassifiziert die Vereine ja schon irgendwie in Tabellenregionen. Und da würde man wahrscheinlich dann vielleicht doch eher sagen, Karlsruhe, die Wahrscheinlichkeit, dass die nächstes Jahr Zweitligist sind, ist vielleicht Stand heute höher als bei Dynamo.
Also wenn ich jetzt Profi wäre, würde ich zu Dynamo Dresden, ohne mit der Wimper zu zucken. Also für mich gibt es da gar keine Frage. Da könnte Karlsruhe, Paderborn oder Hertha BSC anrufen. Für mich gäbe es wirklich keine Frage.
Und du würdest aber trotzdem bis auf die letzte Woche warten, ne?
Ne, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich hätte, ach, wo muss ich unterschreiben? Ich hätte gar nicht groß gepokert. Ich hätte sofort unterschrieben. Aber wie gesagt, talentfrei. Von daher ist das nie so zur Realität geworden. So, Tino, jetzt müssen wir am Sonntag auf die Bielefelder Alm. Also du, nee, aber ich.
Zum ganzen Gegenentwurf. Also wenn es ein Gegenteil von Dynamo gibt.
Komplett unterschiedliche Aufsteiger, oder? Der eine hat es wirklich komplett schon geschafft, gewinnt gegen Düsseldorf nach 0-1 Rückstand. Und ich glaube, dieses Spiel gegen Düsseldorf hat die so richtig in die zweite Liga gebracht. Und dann gewinnen sie noch auswärts beim Bundesliga-Absteiger. Dann
in Kiel.
Wissen sie, wie Pokal geht. Auch offenbar in dieser Saison gewinnen kurz vor Schluss gegen Bremen. Na Halleluja. Aber Vinko Schabina sagt, es gibt keinen Favoriten für den Sonntag.
Also ich glaube nicht, dass Bielefeld sich als Favorit sieht. Wir sehen Bielefeld nicht als Favorit, aber uns auch nicht. Das ist, glaube ich, wird wieder ein Spiel auf Augenhöhe. Das war letztes Jahr schon so, aber ich finde, dass wir in beiden Spielen ein Tick besser waren. Sowohl zu Hause als auch auswärts, aber auf keinen Fall deutlich besser. Es wird ein sehr schwieriges Spiel, wie auch letzte Saison, beide Spiele. Wobei, wenn wir ehrlich sind, es gibt kein einfaches Spiel mehr. Wir werden uns sammeln. Klar, es dauert jetzt bestimmt 1-2 Tage, weil das ist gerade heute echt bitter. Aber dann werden wir vollen Fokus drauf richten und dann gehen wir da schon hin, 3 Punkte mitzunehmen. Also wir haben auf gar keinen Fall, nur weil die jetzt, ich glaube, 3 Spiele haben gewonnen, oder? Ich glaube jetzt nicht, dass das irgendeinem Angst macht.
Vielleicht auch ganz gut, was die jetzt sagen. Ach, Dynamo Dresden, die werden wir da jetzt. Wir haben jetzt Bremen, wir haben jetzt Kiel, wir haben jetzt Düsseldorf weggehauen, dann werden wir Dynamo Dresden weghauen.
Also in der Reihung, wenn ich jetzt Bielefelder wäre, und da muss man, glaube ich, nicht nur Bielefelder sein, da kann man auch ganz neutral eingestellt sein auf das Spiel am Sonntag. Da ist Dynamo der leichteste oder vermeintlich, also in der Reihung vielleicht auch Tatsache der Schwächste, klingt so hart, aber ja, wenn ich die anderen drei nehme, ist Dynamo der schwächste Gegner. Mhm. Und das kann natürlich in Hinterköpfen sein, wenngleich das trotzdem für alle Beteiligten, es ist in Bielefeld, für Bielefeld eine herausfordernde Situation, aber die haben eben schon 6 Punkte auf dem Konto und es ist für Dynamo ebenso herausfordernd, die kommen aber mit 0 Punkten.
3. Mai war das letzte Aufeinandertreffen. Dieser schlimme Ausgleich in der Nachspielzeit, der den Aufstieg damals so ein bisschen verschoben hat. Ist ja alles noch gut ausgegangen, auch für beide Mannschaften. Also von daher alles gut. Wie siehst du die Konstellation für den Sonntag?
Da bin ich schon bei Vinko Schabina. Ich denke, es gibt überhaupt keinen Favoriten. Natürlich hat Bielefeld diesen natürlichen Heimvorteil als Traditionsverein mit dem lautstarken, stimmgewaltigen Publikum, so wie ihn Dynamo hier hat. Und trotzdem kannst du das ja als Gastmannschaft auch irgendwie annehmen. Du weißt, was dich erwartet. Und der Gegner auf dem Platz ist jetzt keine Übermannschaft. Wir müssen aus den 11 Bielefeldern, die am Sonntag auflaufen, jetzt keine Top-Mannschaft machen. Aber natürlich haben die dieses Quäntchen Selbstbewusstsein, was Dynamo gerade nicht hat. Und dann wird es halt spannend, wie so ein Spielverlauf ist. Und ja, da würde es eben mal helfen, wenn du selber in der 12. Minute in Führung gehst, wenn das Momentum einfach mal auf deiner Seite ist. Das würde Tatsache mal helfen, um diese Spirale, die dann sonst vielleicht auch schon während des Spiels in Gang geht, einfach zu stoppen.
Bin ich komplett bei dir. Weil einfach mal zu merken, für dich als Mannschaft, aber auch für die Außenstehenden, wie kommen wir mit einem Vorsprung klar, wie kommen wir mit einer Führung zurecht? Das fühlt sich ja dann auch ein bisschen anders an. Dann kann man auch ganz anders agieren. Oh, das würde mir schon mal ganz gut gefallen. Das könnte auch mal ein Vorhaben für den Sonntag sein. Und mal wieder selbst zu einer gewissen Sicherheit zu gewinnen mit einer Führung im Rücken.
Also im Grunde ist mir eigentlich der Spielverlauf fast schon wurscht. Am Ende muss aber ein Punkt stehen. Also ein Punkt muss her am Sonntag.
Weil, wenn nicht?
Wisst nicht, was dann passiert. Aber die Unruhe wird zumindest nicht kleiner.
Ich bin weit davon entfernt, dann schon von Krise oder irgendwas zu sprechen. Aber 0 Punkte nach 3 Spielen hat natürlich ein Gefühl, wo du sagst, boah, habe ich mir irgendwie anders vorgestellt.
Na richtig. Und da brauchen wir auch nie reden, ob der Gegner leicht oder schwer ist. Weil wir haben ja immer viel über das Startprogramm geredet, aber was soll denn...
Ihr habt's für super locker gehalten.
Nein, locker nicht, aber was soll denn Bielefeld sagen mit dem Auftaktprogramm gegen Düsseldorf und dann in Kiel? Das ist doch jetzt nie einfacher als zuerst in Fürth und dann gegen Magdeburg. Aber dieses einfach oder nie einfach, ich glaube, das können wir einfach mal streichen, weil es ist jedes Spiel irgendwie eine krasse Herausforderung und Dynamo hat so viele kleine individuelle Baustellen, die müssen sie behoben bekommen. Und dann wird das vielleicht auch, oder da wird dann das ganz bestimmt was.
Wenn und bei Bielefeld bin ich ja wieder, Tino, Kontinuität. Überleg dir mal, vor 1,5 Jahren, da stand Mitch Kniat aber ordentlich in Frage. Und dann haben die an dem festgehalten. Dann sind sie letztes Jahr mit dem aufgestiegen, ins Pokalfinale eingezogen und haben das schönste Jahr möglicherweise ihrer Vereinsgeschichte erlebt. Und jetzt sind sie super in die zweite Liga gestartet.
Genau, das schönste Vereinsjahr geht ja immer weiter, genau. Ja, Bielefeld kann da ein Beispiel sein, aber Dynamo muss da gar nicht auf andere gucken. Die sollen sich auf sich besinnen. Und dann ja, wird sich alles andere zeigen. Und klar, brauchen wir jetzt keine Untergangsszenarien anstimmen.
Gut, ich nehme dich beim Wort. Also, nach Bielefeld auf der Alm und dann mal gucken, was dort am Sonntag rauskommt. In der Hoffnung, dass, wie es Tino gesagt hat, dort mindestens ein Pünktchen am Ende steht. Das erste Pünktchen in dieser Saison.
Weil du dann einfach, egal wie das Spiel gelaufen ist, es sei denn, du hast 12 Meter verschossen, aber wenn du dort 1-1, 0-0, 2-2 spielst...
Wer schießt denn jetzt Elfmeter?
Gute Frage. Ich denke mal, Vinko Schabina wird den nächsten dann nehmen. Also Jakob Lemmer ist es nicht, da würde ich mich festlegen. Und das ist jetzt keine Prognose. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen Fußballbeobachtung.
Ja, das glaube ich auch nicht. Also ich glaube nicht, dass der dann am Sonntag sagen
würde. Weil wir gerade nochmal drauf gekommen sind, eher zufällig. Ich hatte es vorhin fast schon gesagt. Ich bin mal gespannt, weil natürlich, man führt als Mannschaft und auch als Trainer nach außen keine Elfmeterschützendebatte. Aber ich bin mir, mich würde schon mal ehrlicherweise interessieren, ob es einen festgelegten Schützen gab, weil Mannschaften haben das eigentlich.
Nein.
Es gab keinen.
Vinko Schabina klar gesagt, es hätte er zum letzten Mal, ich glaube C-Jugend hat er gesagt, dass das so festgelegt wäre.
Okay. Also bei Dynamo sonst auch nicht?
Nein, das habe ich zum letzten Mal in der U15 gehabt, wenn ich ehrlich bin. Dass das so an der Tafel steht. Weil wir sind erwachsene Männer. So. Da eigentlich glaube ich, von 10 Spielern fühlen sich 4 sicher und dann nimmt sich halt einer den Ball.
Wie gesagt, hätte es geklappt, wären wir alle froh gewesen, nur hat es nicht geklappt. Nee, aber wie ein Trainer das intern aufarbeitet mit so einem Fehlschützen, das würde mich schon mal interessieren. Gar nicht jetzt um irgendwie jetzt zu sagen, du bist der Schuldige, Aber ob ein Thomas Stamm dann zum Jakob Lemmer geht, den zur Seite nimmt und über die Situation spricht und ob das dann heißt, ja, okay, Spieler, du musst halt schießen, wie du denkst. Und wenn du das nächste Mal wieder denkst, den in die Mitte schieben zu müssen, dann musst du es halt wieder machen. Oder ob der dann auch so die gleiche These hat wie wir, hauen doch einfach mal irgendwie drauf.
Wer schießt denn bei uns der Elfmeter?
Na, du bist doch talentfrei, da bleibt ja bloß noch ich. Du hast es selber gesagt, absolut talentfrei. Du wolltest hier einen Vertrag unterschreiben, schon zu Beginn der Sommerpause, Hauptsache schwarz und gelb. Und jetzt willst du den Elfmeter dir auch noch schnappen. Gut, Jens, da bin ich, das machen wir es wie bei Dynamo. Wenn du dich so fühlst, nimm den Ball.
Tino, am Wochenende wird trainiert?
Ja, der Trainer hat gesagt, ich hinke dem Zeitplan, dem Trainingsplan, so dem Inhalt, ein bisschen hinterher.
Ende September, ne?
21. September. Deswegen gilt jetzt das Prinzip Schnellbesolung. Das werden jetzt nochmal.
Da freut sich der Schuhmacher deines Vertrauens.
Das stimmt. Das werden jetzt 2, 3, 4 intensive Wochen und okay. Ja, ich werde davon berichten. Aber ich bin wieder guter Dinge und du wolltest mit Zuversicht aus der Folge gehen und auch Dynamo muss jetzt zuversichtlich nach Bielefeld fahren. Denn wenn du nicht mehr zuversichtlich bist, dann kannst du gleich aufhören.
Schnellbesolung. Für Tino Meyer und für Dynamo Dresden.
Andrea Petkovic hat das neulich in einer Talkshow gesagt. Die hat gesagt, wenn wir uns von den Amerikanern was abgucken können, du musst groß denken im Sport. Okay. Wenn du schon sagst, ach, das schaffe ich sowieso nicht in Bielefeld, wie soll das gelingen? Na, dann schaffst du es auch nicht. Du musst sagen, wir fahren dahin und wir gewinnen das. Und insofern, deswegen fahre ich auch nach Berlin und ziehe das. Und deswegen darfst du bei uns auch künftig Elfmeter schießen. Du nimmst den Ball und haust ihn rein, Jens. Auch als talentfreier Spieler.
Sagt der Mann, der am letzten Freitag beim Nachtlauf noch auf der Hälfte der Distanz aufgeben wollte. Der haut mir jetzt hier die Sprüche in den Kopf. Wahnsinn, Wahnsinn. Tino, aber ich gehe trotzdem mit dem Lächeln jetzt in Richtung Kühlschrank und hol mir gleich, dann, wenn ich zu Hause bin, mein Feierabendbier. Ich danke dir.
Jens, wir hören uns nächste Woche.
Gut.
Zuversichtlich, wie eh und je.
Ich gehe jetzt Elfmeterschießen üben.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.